Herzlich willkommen bei Pentaradio, der monatlichen Sendung des Chaos Computer Club Dresden. Seit gestern, vor 10 Jahren, existierend. Und deswegen nehmen wir heute unsere Jubiläumssendung auf. Im Studio sind Astro,
Friedemann,
A8
und ich, Blastmaster.
In alter Besetzung.
Ja. Wir haben eine Weile überlegt, ob wir das hier öffentlich machen. Nur hier stehen ungefähr 1 Million Leute vor der Tür.
Das passt einfach nicht.
Die Bude wird uns eingerannt.
Und da wollten wir jetzt nicht ungerecht sein, da haben wir gesagt, also falls es jetzt hier ein bisschen laut ist, so im Hintergrund, das sind halt unsere...
Nein, das schneide ich alles raus.
Gut.
Auphonic macht das schon. Wir wollten wieder ein bisschen News sprechen, es ist viel passiert. Wir leben nämlich im postfaktischen Zeitalter, da gibt es viele News. Zum Beispiel gibt es Neuigkeiten vom Internethelden Kim.com und der hat einen Tweet getweetet, wo er Donald Trump vorschlägt, wir brauchen gute Informationen über die CIA und deren Bedrohung, wir können dir helfen. Lass uns doch mal einen Konferenz-Call machen mit Julian und Edward Snowden. Das ist schon echt fernab jeder Realität.
Ja, also der biegt das jetzt wieder gerade mit dem Internet dort.
Na, ja, ich glaube.
Wahlbetrug und so. Und E-Mails. Da müssen die mal.
Ja,
also, wer ist da besser für geeignet als ein Vetter mit Sonnenbrille? Schön, dass Charisma hat er dafür.
Müssen wir die Vorstellung machen von dem Kimmel, wie der mal so angefangen hat auf dem Schulhof?
Als Felix, nee, wie heißt der richtig?
Kim Schmitz,
genau.
Ja. Also er ist halt so ein Typ, ne, der, also das ist noch wieder was für die Kinder. ganz früher, ja, als es das mit dem Internet noch nicht so gab und so, da hat man ja schon Programme gehabt und hat die so auf dem Schulhof getauscht. So auf Disketten, das
war das, was es vor diesen glitzernden CDs gab.
Genau. Vor diesen glitzernden CDs gab es solche viereckigen
schwarzen
Wobbelscheiben, die dann ersetzt wurden durch mehr starre plasteflachen Dingerchen, ja, die kleiner waren.
Sie sahen aus wie Untersetzer so ein bisschen.
Ja, ging auch gut als Untersetzer. Ja.
Manchmal besser als Speichermedium.
Ja. Und die hatten immer so ein dann Aluschutz, den konnte man so hin und her schnipsen.
Und die Laufwerke waren so laut, dass heutzutage sie als Musikinstrument genutzt werden.
Ja, ja. Das haben wir jetzt natürlich nicht vorbereitet, aber das wäre natürlich die Musik gewesen. Kann man bei YouTube.
Das können wir auch noch nachträglich einspielen.
Ja, das stimmt. Wir sind ja hier live heute. mit unserer Fake News Show. Ja, und dieser Typ, der hat jedenfalls damals schon angefangen, sich zu überlegen, das ist nicht gut, dass da die Kids einfach so Software auf dem Schulhof tauschen, und hat dann angefangen.
Ich glaube nicht, dass er sich das selbst überlegt hatte, sondern er wurde erwischt, oder?
Naja, also ich kenne seinen Lebensweg, als er dann angefangen hat, gezielt Leuten Zeugs anzubieten, und hat sie dann angezeigt und hochgehen lassen und hat dafür Kohle kassiert. Da kann man bestimmt auf einschlägigen Seiten noch mehr Übeltaten von ihm finden.
Ich glaube, mit dem Günther Freiherr von Grafenreuth.
Ach, genau,
hat er zusammengearbeitet.
Der Grafenreuth. Aber das ist ja jemand, der Anwalt. Hat die Geschichte auch eines Besseren belehrt. Der ist ja dann irgendwann verknackt worden oder so. Ne? Das ist alles lange her.
Und mittlerweile verstorben.
Oh, okay, dann, naja, egal, aber der hat trotzdem viel Unheil angerichtet in seinem Leben.
Ja, und in jüngeren Jahren kam Gimbel zur Geltung durch seine Mega-Upload-Plattform und extravaganten Lebensstil in Neuseeland. Und da er aber weiterhin Urheberrechtsverletzungen da erlaubt hat, kamen irgendwann die Amerikaner vorbei mit Hubschraubern und hat er sich in seinen Situation Room eingesperrt.
Ich glaube, in seinen Panic Room.
Panic Room.
Und dann hat er sich beklagt, dass irgendwie so eine Spezialeinheit, die ihn dann da rausgefräst hat, weil die irgendwie die Tür nicht aufgekriegt haben, ihm auf den Fuß getreten sind, weil er mit einer abgeschreckten Schrotflinte da irgendwie rumgerannt ist. Also der Typ ist irgendwie etwas. Ja, also.
Ja. Der hat sich auch musikalisch schon versucht, ne?
Ja. Er hat zum Beispiel eine Single Dear Mr. President. Also die ist richtig.
Ja, und was der Typ aber komischerweise immer wieder geschafft hat, ist, der hat also doch immer wieder Aufmerksamkeit gekriegt, ne? Der hat es also geschafft, nach diesem Mega-Upload-Ding, also ich sag mal so, in Deutschland, zumindest so in der Szene hier, ist er komplett verbrannt, ne? Da will niemand mit ihm was zu tun haben.
Also ich lese das nach wie vor immer noch gern, das hat halt Unterhaltungswert.
Ja, aber ich glaube nicht, dass wir den jetzt hier groß willkommen heißen würden, wenn er hier vor der Tür stehen würde. Nee. Und was er aber geschafft hat, ist, sich so irgendwie dann doch wieder als der Märtyrer hinzustellen, und der wollte halt nur Gutes tun mit seinem Mega-Upload, und das mit den vielen Millionen ist so nebenbei passiert. Die hat er auch alle gespendet an Kinder in der Kobaltmine. Und der hat es ja dann geschafft mit Greenwald, Assange und irgendwie noch jemanden, so ein Plenum in Neuseeland hinzukriegen, für deren, ich weiß nicht, was das für eine Partei war, also die haben da nichts gewonnen, ich aber
so eine Piratenpartei. Nee, so eine Internetpartei. So eine
Internetpartei, ja, ja. In Neuseeland gründen.
Ja. Und ich meine, der Greenwald ist ja eigentlich doch jemand, der ziemlich hell so durch die Gegend läuft und halt auch viele Sachen sehr, sehr gut durchblickt. Aber bei dem Kind irgendwie da, naja, keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Egal. Und jetzt Ende von der ganzen Geschichte ist, der macht jetzt halt, bietet sich als Berater für einen Trump an. Komisch, dass er es jetzt erst macht. Das ist so.
Es würde passen. Es würde auch passen.
Es würde super passen.
Irgendwie so Internetminister Kim.com in den USA neben diesen anderen Proleten da.
Ja, er ist schon, aber er ist auch, also er ist sonst auch so im Internet, also er ist zum Beispiel in Erscheinung getreten als Nummer 1 Spieler bei Xbox 360, bei Call of Duty Modern Warfare 3 war er Platz 1 über eine längere Zeit, keine Ahnung, also quasi in der Gaming-Szene ist er unterwegs, und er feiert sich, habe ich gesehen, auf Nürburgring, betitelt er sich selbst als Street Racer Legend. Und da gibt es so Videos von ihm, wie er auf dem Nürburgring da mit seinem Mercedes da lang brettert. Also der Typ hat auch noch so ein paar andere Eisen im Feuer. Also Rennfahrer ist er und Sänger und halt Internet. Ja, verstehe. Also er ist schon echt, ist schon echt hart. Also der hat immer irgendwie Sachen zu bieten. Und daher denke ich, ist es noch interessant, was da so noch so kommt von ihm.
Ja, also als Selbstdarsteller. Aber ich denke mal, ne, ich meine, die andere Sache ist ja, dass er jetzt ausgeliefert werden soll an die USA. Und da gibt es, glaube ich, die Typen, die gern ihre DVDs vergolden lassen. Die fanden das nicht so gut, was er da.
Ja, ich denke auch. Hat.
Na, mal sehen. Ja, vielleicht rettet ihn ja der Trump.
Als Internetminister.
Ja.
Worauf sein Tweet aber eigentlich ansprach, ist, dass es die neuen Enthüllungen über die CIA gibt. Das sogenannte Vault 7 Leak von WikiLeaks, wo jetzt drin steht, mit was die CIA so alles operiert. Zum Beispiel mit Samsung Smart TVs. Die haben ja Mikros eingebaut, um mit Sprache gesteuert werden zu können. Heißt, die hören die ganze Zeit zu und sind verwundbar. Das ist schon angstmachend.
Ja, und sie sind da auch sehr professionell vorgegangen. Also sie haben sowohl den USB-Treiber richtig und den WLAN-Treiber richtig neu implementiert, also richtig ausgetauscht, damit der WLAN-Treiber sozusagen noch mehr Möglichkeiten hat, ne? Und dass der Fernseher wirklich komplett aus ist, also auch die LEDs alle aus sind und du wirklich denkst, der ist aus, aber er überträgt trotzdem Daten über WLAN. Also es ist schon, war schon recht professionell gemacht, ne?
Ich schaue auch mal auf die Kamera in meinem Laptop und denke mir dann, ach, die LED ist ja aus, aber darauf kann ich mich ja eigentlich nicht verlassen.
Richtig.
Und was dabei auch rausgekommen ist, dass diese CIA-Experten auch von deutschem Boden aus tätig sind, nämlich von
Frankfurt,
dem Generalkonsulat, ne? In Frankfurt. Damit.
Was für eine Überraschung.
Ja.
Das ist ja wieder so ein Ding, womit keiner gerechnet hätte.
Ne, abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Ne?
Nee. Na, aber trotzdem bei dem CIA-Zeug, dieser Dampf von einmal alles, das ist schon interessant, aber es kommt auch dort wieder raus, Krypto brechen können sie auch nicht. Was eine gute Sache ist, ja, ich glaube, Samsung, die haben ein großes PR-Desaster. Also,
solange Telefone, der Fernseher nicht brennt, ist, denke ich, alles okay.
Telefone, die explodieren, Waschmaschinen, die auseinanderfallen.
Ja, also über die explodierenden Telefone habe ich mehr gelesen, als jetzt über deinen Fernseher kann ich die ganze Zeit abhören.
Das stimmt. Und vor allen Dingen, ich erinnere mich, die Meldung, dass der Fernseher zuhört, die gab es ja schon vorher.
Genau.
Und, also ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Samsung war, aber das kannte ich zumindest schon.
Vielleicht nehmen das die Leute auch in Kauf. Also wir haben ja unten auch so ein Samsung-Smart-TV hängen bei uns im Hackspace.
Ja, aber ich glaube, das war sogar legal. Also ich glaube, wenn man die Datenschutzbestimmungen von Samsung richtig gelesen hat, stand da halt drin, dass sie sich das vorbehalten, das Recht, eben deine Sprache da zu übertragen an ihre Server in Korea. Ne? Also das ist jetzt eigentlich nichts Neues, bloß dass noch jemand anders das abgreift.
Also genau, und die Menschen stellen sich Geräte hin mittlerweile, die sowas, also die nur so etwas tun. Nämlich dieses Amazon-Ding hier mit Alexa, Order Me a Puppet House. Und von Google gibt es, glaube ich, auch sowas, oder?
Ja, lass uns mal drüber reden. Erzähl ich mal eine Geschichte. Früher zu DDR-Zeiten, da war das ein Spaß, wenn man irgendwo...
Das ist doch vor Penta-Radio.
Stimmt. Ich hole weit aus. Aber Fakt ist, dass damals ist so ein, schon relativ ungefährlicher Spaß, aber eben so ganz so, also alle haben das nicht so easy genommen, wenn man irgendwo Silvester zu einer Party war und die Leute waren privilegiert und hatten ein Telefon, ja, das ist also die Minderheit gewesen, dann um 12 den Telefonhörer abzunehmen und zu sagen, wir grüßen unsere Mithörer von der Staatssicherheit und wünschen denen auch ein schönes, gesundes neues Jahr. Der Witz dabei war, dass sie natürlich auch, ne, das ist hinterher auch belegt worden, die konnten damals schon bei aufgelegten Telefonen mithören. Ne? So. Es ist richtig, sich ein Gerät in die Wohnung zu stellen, was sehr, sehr gute Raummikrofone hat, erhöht die Qualität. Bloß Fakt ist, dass seit diesem Telefon man ein Mikro in der Wohnung und wenn da Leute mithören wollen und die man interessant genug für die Leute ist, dann erhöht man vielleicht die Qualität zum Schluss.
Man hat es nicht mal nur in der Wohnung, man hat es sogar irgendwie in der Tasche mit dem Handy. Also ich hatte vorhin mal wieder diese Seite auf Android, vulnerabilities.org. Es gab in den letzten paar Jahren zu keinem Zeitpunkt weniger als 80% der Android-Geräte da draußen, die verwundbar sind.
Ja, weil bei der Plattform die Sicherheitsupdates einzuspielen, auch jetzt irgendwie nicht. Ja. Da hat niemand dran gedacht vorher. Nee, aber was ich sagen wollte, ich meine, das ist schon richtig. Nur
das ist doch nie passiert.
Die andere Sache, die man sich halt auch überlegen muss, ne, bei diesen ganzen Diensten, wo man heute in sein Telefon reinredet oder in so ein Alexa-Ding oder, die behalten sich ja alle das Recht vor, die reingesprochenen Sachen zu speichern. Und das machen jetzt nicht, glaube ich, primär, um hier überwachen zu wollen oder mal sehen, was der da sagt, sondern es ist einfach, das ist halt ein Wettlauf, wer das Beste oder anders, wer seine neuronalen Netze auf der anderen Seite am besten trainiert. Ne? Also, weil der Endkunde da, der sagt dann, also das Ding da geht und beim anderen, das versteht mich nicht. Ne? Und dafür brauchen die halt so viel Sprachschnipsel, wie es irgendwie nur geht. Ne? Deswegen war Auphonic zum Beispiel am Anfang kostenlos und das hat er selber zugegeben. Er braucht halt Daten, um seine Algorithmen zu trainieren. Und ne, solche neuronalen Netze, das ist also an der Stelle nochmal eine Nummer größer.
Ich habe mal gelesen, der wirkliche Durchbruch bei den neuronalen Netzen in den letzten Jahren liegt nicht daran, dass die Algorithmen besser geworden sind, sondern dass die Daten verfügbar sind.
Ja, die neuronalen Netze, Tatsache, die Theorie dahinter geht teilweise echt schon weit zurück. Also auch das, was jetzt so...
Genau, aber welche Schleifen du jetzt zwischen welchen Schichten machst, das ist Forschungsgegenstand. Da brauchst du halt für jeden Anwendungsfall eine andere Konfiguration.
Ja, genau. Also das Ding ist, jetzt haben wir halt die Compute Power, um sowas effizient zu berechnen. So, also da sind viele Modelle eigentlich irgendwie aus den 90ern oder halt noch älter. So, was die Mathematik und das Konzept angeht, die Architektur dieser Netze. Aber das halt effizient zu berechnen, das ist halt jetzt erst durch Grafikkarten und Hardwarebeschleuniger und sowas.
Das stimmt auch.
Halt irgendwie, und wir haben halt auch die Datenmengen. Wir haben inzwischen Netzwerke, wo wir halt diese Datenmengen durchpumpen können. Und wir haben halt genug interessante Daten. Also.
Also was ich sehr interessant fand, war, dass man das jetzt auch sich sehr einfach einkaufen kann. Also bei Google, die Google Cloud Plattform, da gibt es diese Speech API. Bei Amazon gibt es was Vergleichbares und auch bei wit.ai, das ist so ein Facebook-Startup irgendwie. Und da kann man halt wirklich einfach so einen Podcast reinwerfen, auch über Auphonic, das wird jetzt auch unterstützt, und dann transkribiert er halt den Podcast. Es ist nicht perfekt, aber es ist erstaunlich gut. Also dafür, dass man halt auch wirklich Dialekt spricht und irgendwie ein bisschen undeutlich, solange keine Musik im Hintergrund läuft, funktioniert das unglaublich gut. Also da war ich echt erstaunt, wie viel sich da getan hat. Und man kann das halt wirklich, ich habe da irgendwie 1,5 Stunden reingeworfen und das hat einen Dollar gekostet. Ne? Also es ist jetzt nicht teuer. Das könnte ich natürlich bei mir zu Hause nicht berechnen, sowas alles. Und ich hätte natürlich die Trainingsdaten gar nicht, um die neuronalen Netze zu trainieren. Aber jetzt ist das halt zugänglich für. WitAI ist sogar kostenlos. Noch.
Naja.
Also man bezahlt mit was anderem.
Mit den Daten, aber klar, wenn man das so ein bisschen als 10 Jahre Penta-Radio, wir machen mal Technologie-Folgenabschätzungen im Rückblick. Vor 10 Jahren gab es so ein Zeug alles noch nicht. Und heutzutage, da wundert man sich kaum noch. Ich meine, vor 10 Jahren war es nicht so, dass Maschinen Menschen auf Fotos besser erkennen konnten als ich muss mich gerade daran erinnern, so die ersten Facebook-Versuche, da kann ich noch so ein Bild, da war dann so eine Frau drauf und dann wurden so die Gesichter eingekreist und das war jetzt nicht das Gesicht, was sie da eingekreist haben, ein Stück drunter. und irgendwie ist es Maria oder so, muss man dann anklicken. Wahrscheinlich auch alles nur Fake, aber das funktioniert ja mittlerweile schon viel, viel besser, ne? Weil das kriegst du so als Endkunde in deinen Fotodingern da von allen möglichen.
Langfristig läuft das halt auf weniger Arbeit für die Menschen hinaus.
Ja, und das haben auch wirklich jetzt alle integriert. Also ich glaube, Fotos da von Apple, die haben es drin. Die haben jetzt sogar schon richtig Klassifizierung von, also die verschlagworten zum Beispiel. Also ich wusste das nicht, dass das geht und habe einfach gesucht nach, also Name, Pferd, Haus. Und da kam wirklich ein Foto, wo diese Person vor einem Haus auf einem Pferd stand.
Du kannst das funktioniert. Bei anderen Cloud-Diensten kannst du dir noch angeben lassen, was das Ding schätzt, wie alt die Person auf dem Foto ist, und das kriegen die so auf 10 Jahre ungefähr hin. Also die verstehen, ob das da ein Kind ist oder jemand, der jetzt die
Rentenbezüge. Stimmt, da gibt es so einen Microsoft-Dienst, da kann man das ausprobieren.
Ah ja, also alle großen haben es.
Aus diesem Computer-Vision-Bereich kommt das ganze maschinelle Lernen ja auch, so dass es so irgendwie. Also einerseits auch oft der Parade-Anwendungsfall, wenn man jetzt mal irgendwie so guckt, so nach den Techniken und woran wurden diese Techniken so präsentiert, als die entwickelt wurden, dann kommt man ganz oft in so Computer Vision Bereich. Und was man halt auch merkt, so, dass halt dort auch immer wieder Cloud-Anbieter, also bekannte Namen halt auftreten, auch mit unter den Autoren, das sind immer schön an den E-Mail-Adressen, wo das denn herkommt. Und da hat man halt so, das wird halt für alles Mögliche, das ist halt bei den Bildern so, wenn man Captures löst, so trainiert man eigentlich meistens so eine Maschine. Also bei Google ist das ganz, ganz, also das ist bekannt, wenn dort dieses I'm not a robot Capture kommt und dann klicke 3 Straßenschilder an oder 3 Bilder an, wo Straßenschilder drauf zu sehen ist, so dann trainiert man dort ihre Bilderkennung.
Eine kurze lustige Story dazu. Also ich habe gehört, dass es ging, bei diesem Recapture von Google kann man nämlich für Blinde Audio anschalten. Und das hat jemand dann über die Speech API bei Google quasi einmal in der Cloud rumgeschickt und dann hat er die Captures gelöst. Also, ja.
Ja.
So gut ist das schon. Genau, aber grundsätzlich Bilderkennung funktioniert unglaublich gut, Spracherkennung auch. Also wir werden auch diesen Podcast da durchjagen. Mal gucken, was rauskommt.
Ja, gibt halt auch immer die Schattenseiten, ne? Also bei Amazon Echo ist jetzt bekannt geworden, lese ich gerade auf Netzpolitik, dass die Daten auch für Ermittlungen benutzt werden. Und für Videoüberwachung ist das natürlich auch ziemlich sinnvoll.
Na, wenn wir das wieder im Größeren, das, was wir seit 10 Jahren hier predigen, wenn Daten erhoben werden, dann werden die halt auch genutzt und dann kommen Daten weg und dann werden sie halt zweckentfremdet benutzt. Die Regel hat sich ja nur auch mehr als bewahrheitet. Ne? In dem Fall Klar ist es so, dass irgendwelche Ermittlungsbehörden gesagt haben, oh, da stand da so ein Ding, da können wir doch zuhören. Und dann hat wohl der Beschuldigte zum Schluss zugestimmt. Und darüber sind dann die Daten wohl rausgegeben worden. Aber klar, ne? Es gibt viele andere große, oder nicht große, aber prominente Fälle. Ne? Apple mit dem iPhone hier, da wollen wir jetzt aber mal wissen, was da im Telefonbuch drin stand. Und
künftig sollen alle Asylsuchenden ihr Handy abziehen lassen in Deutschland.
Wenn ich bei Netzpolitik, bei Logbuch Netzpolitik richtig zugehört habe, ist das aber jetzt schon so, oder? Dass sie ihre Handys hinzeigen müssen und dann wird geguckt. Ich meine, ne, wir sind auch in dem Alter oder in dem Zeitalter, wo die Amis jetzt wohl
Programmieraufgaben beim Einreisen stellen?
Nee, nicht nur, das ist ja auch lustig, aber die wollen halt irgendwie die Social Network Accounts haben, also auch die Passwörter dazu, um dann mal nachzugucken, ob du da
den jetzt, Dschihad ausrufst.
Ja, gepriesen hast.
Scary.
Ja, es ist wirklich, es bringt einen dazu, irgendwie sich zu überlegen, wo man einreist und nicht. Also es ist schon wirklich, ja.
Ich muss ja sagen, ich habe auf einen der ersten Datenspuren, da hatten wir mal so einen lustigen Typen, der war also Maler und alles Mögliche. Der hat wohl angeblich die Grünen mitgegründet und so, also so ein bisschen so ein anstrengender Typ.
War das der mit der Gitarre?
Ja, das war der mit der Gitarre. Oh, der
ist vor ein paar Jahren nochmal in den Medien gewesen, als er mit irgendwelchen kontroversen Positionen bei den Piraten rausgeflogen ist.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Also war halt so ein, was man halt bei solchen Veranstaltungen halt anzieht, sind eben genau solche
diskutablen Menschen.
Ja. Ich meine, ne, bloß, was ich halt sagen wollte, was ich von dem Typen gelernt habe, war, dass halt die Entwicklung, die rollt halt voran, ne? Man muss versuchen, die zu formen, aber komplett aufhalten kann man es eben auch nicht. Ich meine, ne, im ganzen Gebiet Datenschutz und so, glaube ich, haben wir ganz schön verloren. Ne? Also gerade nach Snowden, dann kann man ja wirklich mal feststellen, dass die ganzen Sachen, wo man früher Aluhut und die Typen sind komplett paranoid und so.
Snowden ist jetzt auch schon wieder fast 4 Jahre her und es hat sich nichts geändert. Nichts.
Doch. Was eben sich geändert hat, ist, dass die ganzen Sachen, wo die früher gedacht haben, na, das erzählen wir jetzt mal lieber nicht oder da lassen wir uns irgendwelche komischen Weltraumtheorien einfallen, das wird jetzt alles legalisiert. Und da hast du dann zu den Briten geguckt und gedacht, oh, die Briten, die haben ja schon immer einen Knall mit ihren ganzen Kameras da, wo dann die Nachbarn gucken müssen, wer da gerade hier das große Verbrechen macht, ne? Was natürlich nicht passiert, sondern das kriegen wir jetzt hier auch. Ja? Also ich meine, die haben ja bei uns das Konzept geklaut, ne? Logbuch, Netzpolitik. Die News haben wir sonst immer besprochen.
Also ich finde ja unsere News kurzweilige.
Ja,
natürlich. Wir werden es schon bei der Rubrik, was Podcasts vom Penta-Radio geklaut haben.
Ja. Ja. Irgendwo müssen ja die Millionen hier vom Fenster herkommen. Aber ja, die letzte, also ne, wo André da die Zusammenfassung gemacht haben, im Prinzip ist das ein Scherbenhaufen. Ich meine, die haben Seelennot, die geben sich noch so viel Mühe und protokollieren alles und. Und das, was halt unterm Strich rauskommt, ist, die Merkel, ich habe davon aus der Zeitung erfahren, okay, das war was anderes, aber ne, im Großen und Ganzen. Und ja, und ansonsten die Typen, die halt wirklich das Gesetz nachweislich gebrochen haben, die sind ja alle noch da. Oder ich glaube, einen irgendwie, der ist nach oben gefallen. Und dann legalisieren wir halt solche Sachen, weil wir wollen ja mithalten, ne, mit den anderen. Das kann ja nicht sein, dass hier mehr rumspioniert als wir selbst.
Also was ich dazu gesehen habe, sind zwei Sachen. Also so in den Kreisen, wo man so IT administriert, da ist es jetzt, also wenn man früher gesagt hat, schalt mal HTTPS an, guck dir die Cipher an, generiert ihr nochmal sichere Diffie-Hellman-Sachen, ne, und so. Da wurde man früher angeguckt und hat, naja, wir machen das über HTTP, ist doch kein Problem. Und jetzt ist es so, ja, okay, dann müssen wir das mal so machen. Also es ist schon so ein bisschen, da denke ich schon, also gerade was so HTTPS Deployment angeht, auch gerade durch Let's Encrypt, das ist genau, schon mehr geworden.
Genau, das liegt nicht an den NSA-Leaks, sondern an Let's Encrypt.
Wahrscheinlich schon, ja.
Kann man es auch wirklich machen.
Ja. Jetzt hat man keine Ausreden mehr, ne? Also jetzt, klar, aber so vielleicht, wer weiß, vielleicht hätte es Let's Encrypt ohne Snowden nicht gegeben, ne? Man weiß es nicht. Also vielleicht bedingt das auch einige Sachen, die jetzt so indirekt kommen, aber was ich ganz schön finde daran ist eigentlich, dass man halt zumindest jetzt nicht mehr so als total paranoid abgestempelt wird, sondern wahrscheinlich ja. So die Leute sagen, okay, gut, dann ist es halt so.
Na, nicht die Leute, die Techies.
Ja.
Die Techies achten darauf. Die Leute da draußen.
Wobei mir auch aufgefallen ist, du findest immer noch die Großteil der Leute, die sagen, oh, ich habe ja hier nichts zu verbergen und so diesen ganzen Quatsch, ne? Ich meine,
gib mir deine Passwörter.
Ja. Also wir haben ja mittlerweile auch gelernt, besser auf solche Sachen, ne, zu antworten, und du kannst sie halt auf verschiedenen Ebenen sofort erledigen. Also die Sätze, die haben wir ja mittlerweile. Was mir aber auch schon ewig aufgefallen ist, dass, ne, wenn du hier so einen Handwerker hast und dir würde jetzt einfallen, dem zu sagen, na hier, die 19% da, die können wir uns auch teilen. Solche Sachen erzählen die nicht am Telefon. Da gibt es dann häufig welche, also häufig, ich habe da jetzt auch nicht so, aber das ist mir aufgefallen, dass solche Leute dann dort schon Angst haben. Oder dass du dich, da war ich mal bei so einem Klassentreffen, da hast du dann so einen Haufen, ne, da kommst du dann irgendwie auf das Thema, also ich komme dann immer schnell auf das Thema zu sprechen. Und die erzählen dir dann, ja, also das ist ja so wie früher mit der Stasi. Die haben keine Ahnung, was wirklich abgeht, ne? Die haben keine Vorstellung, was so wirklich technisch möglich ist, was nicht möglich ist. Aber so eine gewisse Grundangst haben sie davor und fallen dann doch wieder so in dieses, naja, Hauptsache es ist hier bunt und ich weiß, wo ich klicken muss. Und der Computer, der brüllt mich nicht an oder so, ne? Da. Und alles andere ist wichtiger an so einem Telefon als irgendwie. Die stören sich halt nicht dran, dass 80% der Telefone da draußen keine Updates bekommen.
Richtig. Ich habe hier noch eine News, die passt zu den beiden Themen, die wir gerade hatten. Nämlich
zu diesem Trauerspiel, was wir hier haben.
Die Geheimdienste in Deutschland, ja super kontrolliert, sollen automatisch Zugriff auf die Passbilder aller Bürger bekommen. Natürlich für Machine Learning.
Na klar, man muss ja auch ein bisschen das anlernen, ne?
Ja, damit sie dann die verpixelten Überwachungskameras schneller matchen können.
Das muss ich sagen, das fand ich krass. Es gab jetzt ein Paper von Google, glaube ich, dazu, wo du aus verpixelten Bildern wieder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
das hatten wir sogar schon auf den Datenspuren als Vortrag.
Die Personen rekonstruieren kann, genau.
Das sieht schon plausibel aus, aber wenn du es mit dem Originalen vergleichst, sind die Gesichtszüge trotzdem anders, weil es sind halt aus gelernten Daten, nicht die eigentlichen.
Ja. Aber trotzdem interessant, ne? Also sehen, vielleicht.
Der erste Mensch in den Knast geht, weil er falsch von einem Computer identifiziert
wird. Auf einem verpixelten Bild.
Auf einem verpixelten Bild.
Ja, auch sowas, ne? Da lachen wir jetzt drüber. Ja. Aber warten wir noch 5 Jahre. Ne, das, aber der Punkt daran ist ja schon richtig. Ne? Das Problem ist, dass die meisten Menschen wird das alles nie betreffen. Ne? Die sind halt in der Masse und da geht es nicht darum, das Individuum irgendwie rauszustellen und zu sagen, der ist hier der Bösewicht, sondern das ist halt von weiter oben zu gucken, wie so eine Gesellschaft tickt.
Ja, das Problem der Gesellschaft ist es irgendwie dann im Individuum wieder relativ egal, wie die Gesellschaft tickt.
Ja.
Also die blicken halt nicht, dass es halt wirklich gefährlich ist, wenn man so von oben drauf gucken kann, wie sich so Gesellschaften entwickeln.
Ja, wo die Reise hingeht und wie die Stimmung sind und so, ne? Also dass das Ganze alles nicht so 100% funktioniert, das siehst du halt wunderbar an den Amis, ne? Also denkst du ja immer so, der Deep State und die kontrollieren da alles. Ich glaube, das mit dem Trump, da gibt es einige, auch mit viel Kohle im Rücken, die sich das so nicht gewünscht haben. Aber, also so, ne, so komplett kontrolliert ist es nicht, aber ja.
Klar, trotzdem, ein Politiker will wiedergewählt werden, deswegen regiert er nach Umfragen.
Ja, natürlich, ne? Und das kann man wunderbar an unserer Regentin angucken. Die wartet halt immer, bis klar ist, in welche Richtung das Pendel schwingt, und dann Tut sie so, als ob sie schon immer, ne? Das war ja schon immer ihre Meinung. Und
außerdem ist die Demokratie jetzt in der tiefen Krise und da will man natürlich wissen, warum.
Ja. Ja, da können wir noch darüber debattieren.
Die haben die Wahl gehackt, ja.
Genau.
Durch Fake News.
Ich mache erstmal einen anderen Einwand. Ich fand ja immer, das hat man gerade bei den Pentamedia Podcasts, die wir gemacht haben, so schön gehört, diese genannten Stühle. Da finde ich schön, dass Kollerradio die mitgenommen hat.
Das sind übrigens noch die gleichen.
Das Geklapper.
Ah ja, da muss man dazu sagen, wir sind im neuen Studio, also im neuen alten Studio. Ja, ja, also neues Studio, aber mit alten Stühlen.
Also Kollerradio ist ja umgezogen.
Das alte Studio in neuen Räumen, oder?
Ja, genau. So ist genau.
Also das Studio ist geblieben. Der Raum drumherum hat sich verändert.
Genau.
Und netterweise müssen wir jetzt nicht mehr drei Kilometer durch die Stadt düsen zum Kollerradio, sondern einfach ein Stockwerk nach oben.
Das
gehen.
Ist sehr komfortabel. Ja. Sehr schön. Also wir sind im Zentralwerk.
Ja, Zentralisierung. Das ist das, wofür wir immer gekämpft haben. Genau.
Am besten wir laden es auf Soundcloud. Die sind, glaube ich, jetzt, denen ist das Geld ausgegangen, habe ich gelesen.
Das ist die Cola.
Ja. Also.
Was schade ist, weil so viele große Berliner oder deutsche Startups gibt es ja nur auch nicht.
Ja.
Ja, es gibt gerade einen neuen Podcast hier in Dresden, die Akronymisierbar, die hosten auf Soundcloud. Ich hoffe, die kommen da bald noch mit einer eigenen Lösung.
Die hosten Soundcloud oder hosten
auf Soundcloud?
Ja. Die hosten.
Podcast und hosten nebenbei Soundcloud. Piece of cake.
Naja. Geht heute alles.
Okay.
Ja, haben wir noch irgendwie was Düsteres zu erzählen?
Ich hätte was Schönes noch.
Pentaradio geht auf die 30 zu.
Nein, und zwar gab es die Chemnitzer Linux-Tage, was wir in der letzten Sendung angesprochen haben. In Chemnitz letztes Wochenende und ich muss sagen, es ging um
Linux, ne?
Ja, auch und auch um Consulting und Cloud und so.
Sind die eigentlich die größten Linux-Veranstaltungen so in Deutschland?
Nee, also Spaß beiseite, das war wieder sehr cool, muss ich sagen.
Seitdem der Linux-Tag sich selbst erlegt hat, ist das wohl die größte
reine Linux-Veranstaltung.
Linux-Veranstaltung, die
Frostcon oder
die ist wohl kleiner.
Ja, die ist wohl ein Stück klein. Kleiner als die Chemnitz?
Keine Ahnung. Hat mir jemand erzählt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ist bestimmt der größte Chemnitzer Linux-Tage
überhaupt. Also in Chemnitz? Ist
definitiv die größte
im Universum. Ja, Chemnitz ist wirklich groß. Also da musst du mal versuchen, 2 Tage vorher ein Hotelzimmer zu machen.
Also ich bin dran gescheitert.
Ja, aber und die hatten so eine Grafik dort ausgehängt mit Besucherzahlen, das war immer so 2,5. Ziemlich stabil, das fand ich interessant, über die ganzen Jahre, weil
Tatsache, ich hatte das Gefühl, dass die letzten paar Jahre ein bisschen mehr geworden ist.
Ja, also interessanter. Aber
das ist halt auch gefühlt, ne?
Interessanterweise ist es so, dass wohl die Besucherzahlen gleich waren, irgendwie so bei 2,8 oder sowas, geworden. Und die Mitwirkenden aber hochgegangen sind. Auf, glaube ich, 400 irgendwas.
Ja, das stimmt. Wobei die jetzt, also dort ist das Konzept, dass die ihre Engel aus Studenten rekrutieren und die helfen dann mit und so. Und ich fand, die sind auch aggressiver geworden.
Die sind aggressiver geworden? Ich fand die voll nett dieses Jahr.
Ich habe seit 3 Jahren meine Kinder dort mit, ne? Und die laufen dann halt so mit rum und dann gibt es ja immer so ein Zimmer, wo Aussteller und Vortragende und so sich ein Brötchen holen können. Ne? Und da kannst du eine Flasche Wasser holen und einen
Kaffee. Die Backstage.
Backstage. Und das war nie ein Problem, ja, dass ich dort reingegangen bin mit meinen 2 kleinen Kindern, also so ein, ne, die sind neulich 18 oder so. 10. Und dieses Jahr bin ich 2-mal angesprochen worden, dass das also überhaupt nicht geht. Und beim ersten Mal habe ich diskutiert und beim 2. Mal, da wollten wir gerade gehen und da habe ich dann nichts mehr gesagt. Das finde ich ein bisschen dem eigentlich sehr Community Feeling. Also ne, das sind eigentlich immer sehr, sehr schön, da hinzufahren, weil das sind so viele Leute, die trifft man irgendwie nur dort oder da ja, hat man mal ein bisschen Zeit, mit denen zu quatschen.
Ja, das ist so der freie Software liebende Nachbar, den man eigentlich dann aber doch bloß einmal im Jahr auf den Kalender
schaltet.
Obwohl er eigentlich gleich um die Ecke wohnt. So,
ja, aber weil er ansonsten das ganze Jahr in seinem Keller.
Ja, genau. Und man selbst kommt dann ja auch nicht weg vom Rechner.
Genau. Dann sitzt er auch mal und da chattet man halt, ne? Ja. Und dort kann man sich mal richtig
tatsächlich in Real Life
unterhalten. Ja, und dann abends noch ein Bier trinken und so. Und
das ich bin auch großer Fan der Veranstaltung.
Ja.
Als kleine Side Note, also vom Tag 1 gibt es bereits Audioaufzeichnungen online.
Wird es auch Video geben? Standen da Kameras?
Teilweise.
Ja, es standen, also ich habe Kameras gesehen. Im Moment,
die Vortragenden haben auch unterschrieben, dass das Video veröffentlicht werden darf.
Ja, also im Moment sehe ich auf der Seite MP3 und OGG, also Audio, aber das, also im letzten Jahr hat es ein bisschen gedauert und dann gab es aber sogar, ich glaube, so Videos mit den Slides und dem Audio drin und so, also das war recht cool, das denke ich kommt noch.
Ja.
Genau, also Empfehlung, sich das anzuschauen, die Aufzeichnung. Chemnitzer.linux-tage.de. Gerade auch der zweite Tag war sehr viel so Kernel-Sachen, also Linux-Kernel, gab es so ein Track. Da habe ich mir auch die Vorträge gegeben. Am Samstag habe ich ehrlich gesagt gar keine Vorträge gesehen, aber da muss ich selber nochmal schauen. Aber da gab es auch sehr, sehr viele interessante Sachen. Zum Beispiel, warum nimmst du nicht einfach Skype? Fragezeichen.
Ja, vielleicht sollten wir, wenn die dann draußen sind, mal Videoabende wieder machen.
Ja.
Und gemeinsam Mitschnitte schauen. Ja, wer auch Geburtstag hatte, war das Web. Das ist nämlich jetzt 18 geworden. Nee, Moment, 28. Sorry. Und der Erfinder des Webs Tim Berners-Lee, hat sich auch mal wieder kritisch geäußert, nämlich mit einem offenen Brief und drei zentralen Herausforderungen, die da lauten. Wir haben die Kontrolle über unsere Daten verloren. Es ist zu leicht, Falschinformationen zu teilen. Und politische Online-Werbung braucht Transparenz und Einsicht. Und ja, über Online-Werbung haben wir ja auch schon viel gesprochen. Ist immer wieder eine üble Sache, die uns sogar gefährlich wird, wie wir in der Sendung Targeted Attacks schon besprochen haben, vorletztes Jahr.
Also, dass der Werbetreibende in Wirklichkeit keine Werbung vertickt, sondern so eine Drive-By-Exploits bei dir vorbeischickt?
Genau.
Ja.
Und das natürlich zielgeschneidert, weil Werbung wird ja zielgeschneidert.
Ja, zumindest nach Target-Gruppen.
Ja. Mhm.
Das heißt, wenn man auf c3d2.de Werbung schaltet, dann kriegt man halt eine andere Gruppe von Leuten als jetzt bei bild.de. Und bei bild.de, da verstößt man ja gegen Gesetze und wird verklagt, wenn man da den Adblocker...
So kann man das auch schon unterscheiden, aber bei Werbung auf bild.de zum Beispiel geht es ja trotzdem darum, dass man die da vorbeisurfen, auch unterscheiden kann.
Ja.
Und man dann sagen kann, der hat jetzt in den letzten 12 Monaten einmal nach Socken gegoogelt auf Amazon, dann sind jetzt alle AdWords auf bild.de für Socken. Damit er endlich mal Socken kauft.
Ja, ich kann auch nochmal. Der freut sich ja dann, wenn er besonders schöne Socken empfohlen bekommt, weil
ja.
Ansonsten ist es ja in diesem ganzen Web so chaotisch. Das
man findet
ja
nichts wieder. Ne?
Daran arbeiten die klügsten Informatiker auf der Welt in Silicon Valley.
Also da sei auch nochmal verwiesen auf die Penta-Radiosendung vom 26. April letzten Jahres.
Genau, aber was das eigentliche Problem, ist, dass man wirklich, wenn man die Werbung da schalten möchte, also als Werbekunde da ist, sagen kann, ich möchte Hausfrauen über 40, die gern Rotwein trinken oder so. Und dann kann man wirklich diese Zielgruppe mit seiner Werbung erreichen oder mit seinem Malware.
Ja, man kann sogar teilweise Firmen erreichen, wenn man jetzt weiß, wo die sind.
Für Industriespionage.
Genau. Und dann weiß man halt, okay, die nutzen alle Windows und dann kann man halt da sein Windows 7 Exploit reinbauen. Für Firefox ESR oder Internet Explorer.
Was ja meistens nicht so schwer ist, weil die Firmen eine zentrale IT haben und die alle
gleiche.
Niemand sonst darf Updates machen.
Ja, und außerdem, also die Seite, das geht nur mit Internet Explorer
6.
6, genau. Aber da kann man doch mal was Positives sagen. Ich meine, Internet Explorer 6 ist doch jetzt wirklich Geschichte, oder?
Ja.
Oder gibt es den noch?
Der sitzt bei einem 0.5% oder so.
Ja, ich meine, den hatten wir über die letzten 10 Jahre auch mal dicker in der Grafik mit drin.
Obwohl er noch nicht ganz weg ist. Also ich war jetzt mal wieder so bei so einer Bank und da habe ich noch Internet Explorer gesehen.
Ja, ich habe auch mal irgendwie jemanden in der Reha-Klinik besucht und da sind wir so durch den Gang gelaufen und stand da halt irgendwie so ein Patienten-PC, wo wahrscheinlich die Schwestern irgendwelche Pläne oder sowas sich angucken, wo sie denn jetzt hin müssen. Und dann gucke ich da drauf und denke mir so, oh mein Gott, das ist noch ein Windows XP. So, das war letztes Jahr, so irgendwie so 2016.
Und darauf sind die Patientendaten.
Und dann gucke ich halt irgendwie auf den Desktop und da war so ein kleines Widget, wo halt irgendwie so stand, so ja, Service Pack 1 und Last Boot. Und der lag irgendwie 6 Jahre zurück.
Das Ding lief 6 Jahre lang durch?
Also zumindest nach dieser Anzeige da, ich konnte das jetzt nicht validieren, ob das stimmt.
Respekt, ich meine, weil die ersten Windows-Versionen, die hatten ja irgendwie so ein eingebautes Reboot-Date.
Ja,
dann ist er wahrscheinlich geowned und wurde nie neu gestartet oder so. Also keine Ahnung, aber das ist eigentlich schon heavy.
Wenn er sich dann ja updaten will, sich ja von alleine neu starten. Aber dort war auf jeden Fall eine Uptime, wo ich mir dachte, krass.
Oder die Exploits sind so gut, dass sie einfach das Ding nicht gebrickt haben, ne?
Oder er hängt nicht am Netz.
Ja. Man weiß es nicht.
Für Microsoft gibt es viel zu tun, immer noch. Und deswegen machen sie ja auch Werbung für ihren neuen Browser im Windows Explorer.
Das ist die Härte. Ich meine, Windows-Nutzer müssen sich jetzt echt überlegen, so, wie kriege ich jetzt einen Adblocker für meinen File Explorer?
Das ist schon...
Ja, also ich stelle mir das halt vor, irgendwie so als also gerade so die Management-Ebene oder so, die mag ja total gerne diese Windows-Produkte und ja,
die haben aber doch Windows 7.
Nee. Also gerade halt auch so diese Office-Suite und so. Und ich stelle mir das so vor, wenn du dann irgendwie dein Kuchendiagramm da klickst und auf einmal poppt so ein anderes Kuchendiagramm vor dir auf und sagt dir so, hey, willst du hier nicht nochmal 10 Kilo Viagra kaufen oder so. Ja. Ich meine, ist ja immer auf die Leute zugeschneidert. Ne?
Ja. Deswegen kann man das ja so targeted machen.
Ist dann halt doof, wenn es in der Präsentation passiert. Da kann man dann wahrscheinlich nochmal den extra Patch kaufen, so wo man dann sagen kann, Werbung bitte bloß diskret.
Wenn PowerPoint dann auf dem Hauptmonitor...
Nee, genau. Das kannst du dann bei Microsoft bestimmt dazu kaufen.
Das, ja, genau, das ist dann halt so ein Service Pack. So, sonst sagen die, okay, kannst du auch lassen, aber dann kriegst du halt Werbung bei deinem nächsten Meeting.
Genau. Nennen die irgendwie dann Pro oder...
Genau, Ultimate oder so. Enterprise.
Ja, Ultimate, genau. Haben ja auch viele lustige Namen sich einfallen lassen. Ja, ja, da sind schon viele schöne Sachen passiert.
Mhm. Ja, kann auch so viel Schönes passieren.
Ja, was auch passiert ist, dass der Krieg gegen die Adblocker losgegangen ist in den letzten 10 Jahren.
Richtig.
Also ich glaube, vor 10 Jahren haben wir auch schon Adblocker benutzt. Mhm. Aber es wurde
sehr lange, also ich kann mich daran erinnern, ganz früher, da haben wir uns immer das JavaScript ausgeschaltet. Da, ne, hat man dann noch... Nee, das war gar nicht NoScript. Da konntest du in deinem Browser sagen, nee, JavaScript,
ach so, ja, was an,
so ein neumodisches Zeug hier, das will ich nicht. Ne? Aber das heißt nicht, weil das neumodische Zeug, sondern weil du halt gleich begriffen hattest, Moment mal, jetzt kann hier jemand seinen Code in meinen Browser reinladen und führt den aus. Das kann nicht gut sein. Ja. Irgendwann haben wir auch das verloren, weil keine Webseite mehr damit ging. Ich war damals in der Mensa hier, konnte man nicht mehr gucken, was es zu essen gab oder so. Da hat man dann, ne, dann gab es so die ersten Dinger, die das dann so selektiv irgendwie NoScript eingeschaltet haben. Und ja, gut. Jetzt ist halt überall. Klar, ne? Also mit der Werbung, bloß, wir hören ja immer, wir sollen nochmal zusammenfassen. Das Problem ist halt, dass man dass so ein Browser halt auch einen Fingerabdruck hat und das ist jetzt nicht nur irgendwie die Cookies und so, wo man halt vorher war, also dass man jetzt nach irgendwo nach Socken gesucht hatte.
Sondern auch Bildschirmauflösung.
Das ist genau, das ist die Bildschirmauflösung, das ist, welche Fonts man installiert hat, welche Plugins man installiert hat.
Dann Betriebssystem. Kann man
Betriebssystem, gerade noch in welcher Version. Dann gibt es so Angriffe, wie man im Prinzip einen Cache auslesen kann. Also mal rausfinden.
Welche Farben die Links haben, weil besuchte Links haben eine andere Farbe.
Genau, alles solche Sachen. Und weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber vor ein paar Jahren hat man so gesagt, dass solche Buden, die einen halt tracken, sowas wie Google, die haben da irgendwie 50 einzeln zu unterscheidende Merkmale, die sie halt abgreifen, sobald man da irgendwie die Seite anguckt. Wenn man jetzt sagt, na, aber auf die Google-Webseite gehe ich ja nicht, ne? Dann geht man halt zu irgendwie einer anderen Webseite, die haben dann Google Analytics drin.
Und das ist fast jede Webseite. Das ist ja auch mal wieder richtig erschreckend.
Ja, das kann man blocken. Und dann findet man halt raus, dass irgendwie die Fonts von Google geladen werden. Ne? Das bieten die so als netten Dienst an, dass man das halt sich einbinden kann.
Ja, wenn man die Fonts nicht lädt, dann ist die Seite weiß.
Ja.
Also wer sich das einfallen lassen hat. Schon wenn die Fonts nicht laden, weil das Netzwerk lahm ist, dann ist die Seite weiß.
Genau, und dann, stimmt, da kommen wir eigentlich, also ne, so kann man halt User tracken und das wird halt gemacht und das ist halt genau das Produkt, was Google verkauft. Und das mit der Suchmaschine ist halt nur so ein Ding, um die Leute zu halten. Und es ist egal, ob es jetzt die Suchmaschine ist oder irgendwie eine Textverarbeitung im Web oder ich biete euch hier E-Mails an, wo ihr mir dann.
Das kostenlose Handybetriebssystem.
Ja, das ist immer dieselbe Masche und Google hat das halt am Anfang ziemlich gut verstanden. Die haben auch verstanden, dass man halt schon Qualität abliefern muss. Ne? Also das, was sie so machen, das ist ja alles qualitativ sehr, sehr gut. Aber das, was sie eben eigentlich verkaufen, ist die Nutzer ihrer Dienste, um denen halt Werbung zu schalten. So, mittlerweile, ne, das ist jetzt aus dieser ganzen Trump-Sache rausgekommen, ist es halt nicht mehr nur so, dass man darüber jetzt Socken verkauft, sondern man kann halt auch Leute gezielt beeinflussen, um denen irgendwie, um die halt so zu organisieren, dass die...
Ich kenne die Berichte, aber die werden ja auch immer wieder dementiert, ne? Und am Ende stellt sich jemand hin und sagt, also an Trump und dem Brexit, da sind die Adblocker schuld, weil wir können uns jetzt keine aufwendigen Medienproduktionen mehr leisten. Da geht die Kultur zugrunde. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Genau dieses Targeting. Ich will jetzt die Wähler, die sich noch nicht wirklich entschlossen haben. Und tatsächlich geht der Wahlkampf in den USA ja auch immer um diese Swing States. Und alle anderen sind klar Demokraten oder Republikaner.
Das ist ja jetzt auch nicht nur so schwarz-weiß. Also jetzt habe ich plötzlich das Instrument in der Hand und jetzt kann ich mir die alle irgendwie hier zuhörigen Schafen machen. Aber wenn ich halt sehe, wie bestimmte Sachen funktionieren, dann kann ich halt dementsprechend reagieren. Und das Feedback bekomme ich halt über solche Sachen ziemlich schnell, weil ich sehe, wie sich halt bestimmte Gruppen von Leuten dann verhalten, wie die sich irgendwelche, ne, was wir nur heute so hier diese Fake News nennen, ich meine, keine Ahnung, ich will jetzt Fefe nicht zu nahe treten, aber ich meine, was ich auf seinem Blog immer unterhaltsam lese, da muss man auch immer drüber nachdenken, gerade was er dann so zugespitzt rausstellt. Irgendwie ein Einzelfall, das ist ja auch nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn ich sowas in die richtige Gruppe reinkriege und die Gruppe, die bekomme ich halt durch Facebook, da kann ich halt sagen, ich hätte jetzt gern irgendwie hier das Knäuel an, die bei uns hier montags als Pegida rumlaufen, dann kann ich halt da eine ganze Menge Benzin ins Feuer kippen. Und das fängt dann eben an zu brennen. Und dann kippt das irgendwann. Und dann ist es halt wirklich das Zünglein an der Waage, wo dann plötzlich so ein Modell, mit dem ich früher Wahlen vorhergesagt habe, die halt die Clinton vorne gesehen haben, umkippen kann. Ich meine, das sind ja nicht irgendwelche Statistiker, die ganzen Jahre immer falsch gelegen haben. Die haben wir eben jetzt mal falsch gelegen. Und das ist wahrscheinlich, weil sich da doch noch eine Menge bewegt hat.
Und ja, und bei sowas wie Wahlen, die nur alle 4 Jahre stattfinden, kannst du schlecht irgendwie einen Vergleich machen zu, wenn man das nicht einsetzt. Ja. Also man kann das jetzt auch eigentlich überhaupt nicht dementieren.
Ja, in 4 Jahren passiert halt auch technisch einfach so viel.
Also ja, und das war der Obama damals, der halt dann auch ich weiß gar nicht, ob der getwittert hat oder was, aber der war halt auch ziemlich aktiv.
Und ja, hat Obama der Trump twittert auch.
In der Wahl 2009 bis dato auch so das erste Mal richtig heftig so Datenanalyse und,
ja, und der hat
zielgerichtet Wahlmänner geschickt und was für Wahlmänner, das war, wurde alles ausgewertet, hat richtig Milliarden. Da gab es letztes Jahr auf der Langen Nacht der Wissenschaften gab es dazu einen Vortrag zu Obama und seiner
Wählermobilisierung. Und sie hatten da eine eigene Handy-App, um irgendwie die Demokraten-Jünger da loszuschicken, an die Türen zu klopfen.
Ja. Genau. Um halt die Leute zu organisieren. Ne? Und das ist ja eine Sache, was das Internet wirklich geschafft hat. Ne? Wir haben ja hier vor 10 Jahren, als wir mit Penta-Radio angefangen haben, ne, gesagt, oh, Internet ist, jetzt wird die Welt gut. Na, jetzt sind plötzlich alle Sender und alle Empfänger und jetzt können wir hier mal richtig miteinander kommunizieren und haben nicht mehr diesen Tagesschau-Filter von früher. Ne? Also bevor es Penta-Radio gab, da haben halt alle Leute 20 Uhr vor der Tagesschau gesessen oder wie das da hieß.
Und dann haben sie Penta-Radio gehört.
Ja, danach haben sie Penta-Radio angehört so und dann haben sie das Internet eingeschaltet.
Funktioniert.
Genau. Nee, aber damals hat es halt diesen Filter, ne? Da hat die Tagesschau hat, oder das, was da halt Nachrichten war, ne? Dann, hat sie in verschiedenen Facetten gehabt, aber im Prinzip haben die dir erklärt, was wichtig ist und die haben auch die Meinung gebildet, indem sie halt eine gewisse Richtung vorgegeben haben und haben dir das halt so gezeigt und dann, ne, ein Bild hast du immer mehr geglaubt, als irgendwie hier, wo du jetzt erst lange lesen musstest, was du so und so nicht gemacht hast in der Zeitung. Ne? Das war kompakt. Und das ist eigentlich ein ideales Ding, um, ich will jetzt nicht sagen, dass sie aktiv versucht haben, Leute zu kontrollieren. Ne? Da gab es auch viele Journalisten damals schon, die auch sich halt ein gewisses Niveau gesetzt haben und auch bestimmt unabhängig und alles berichten wollten. Aber im Großen und Ganzen ist es dann eben doch wieder eine Partei, die dort irgendwie die, keine Ahnung, wie der Intendant oder was da hast in so einem Sender besetzt wurde, ne? Weil es ist ja dann doch wieder der Staat, der da Einfluss nimmt. So, und dann hat sie halt, ne, zwei Pole mit zwei Parteien und dann ging es auch mal heiß her, als der Dicke da plötzlich hier die jüdischen Vermächtnisse einkassiert hat. Also, ne, das war Parteispendenaffäre, ist auch Ewigkeiten her, es war auch vor Penta-Radio noch. Ne? Damals gab es halt solche Sachen, das ist nie richtig abgeklärt worden. Bis zu unserem jetzigen Finanzminister, der halt sich in seiner ersten Pressekonferenz gefallen lassen musste, dass ihm jemand gefragt hat, ob er denn jetzt wüsste, wo die 100.000 D-Mark damals in seinem Schreibtisch, wo er die her hatte, wusste aber immer noch nicht. Ne, es hat alles keine richtigen Auswirkungen. Der Kohl musste auch nie sagen, also er ist auch nie in Beugehaft gekommen, um mal zu sagen, wo halt er das Geld gefunden hat. Nur da. Und da haben wir halt gedacht, jetzt ist Internet und jetzt gibt es sowas nicht mehr. Ne? Also jetzt bilden wir uns wirklich selbst die Meinung und können uns alle gegenseitig erklären mit Blogs. Ne? Also auch dieses Monopol wird komplett gebrochen. Und da gab es auch lustige Effekte so am Anfang. Ne? Dann gab es so Dienste, wo hier Flickr war damals so, ne, neu und da konnte man dann halt seine Fotos alle mit Datenspuren taggen und auf dem Datenschutzsymposium, wo man keine Bilder macht, dann hat man plötzlich die ganzen Bilder in so einer Wolke bei Flickr damals halt gefunden. Und
heute ist es bei Instagram und die bieten nicht mal Feeds.
Ja, die Welt wird schlechter.
Überhaupt haben die jahrelang ohne Web-Angebot durchgehalten.
Das ist interessant, ne? Instagram war ganz lange nur eine App.
Ja, und die Leute, die veröffentlichen da, also die sind halt von Flickr zu Instagram gegangen. Aber da sind sie halt überhaupt nicht mehr auffindbar für alle.
Naja. Ja, Flickr ist so ein bisschen so eine traurige Geschichte. Also ich habe immer noch meine Bilder bei Flickr seit 2006.
Du bist das.
Ich fand Flickr mal richtig cool, muss ich ehrlich sagen. Und das war halt so ein, eher so, würde ich fast sagen, Fotografen oder so Hobbyfotografen oder Amateure, die so ein bisschen gerne.
Also ich habe Flickr benutzen begonnen vor 3 Jahren.
Ja.
Und bin immer noch aktiver Benutzer.
Ja, also ich habe wirklich 2006, glaube ich, mein erstes Foto hochgeladen und Flickr war immer recht nett, weil da gab es halt auch so Gruppen, wo man sich so austauschen konnte zu so fotografischen Themen und dann kamen auch immer, das weiß ich noch, so Leute vorbei und meinten dann, ja, cooles Foto und ich habe hier eine Gruppe gemacht zu Bäumen und dann konnte man das Foto da in diese Gruppe submitten und da gab es so lustige Gruppen halt, wo dann so Bilder organisiert wurden, die sich hätten nie anders organisieren können. Also
was auch das wirklich Tolle an Flickr ist, dass man das sehr toll mit Metadaten versehen kann.
Ja. Ja.
Zum Beispiel Lizenzinformationen, damit haben sie CC halt große Dienste für die Creative Commons Lizenz geleistet.
Genau, genau. Also man kann heute zum Beispiel schauen, es gibt auch einige Seiten, die sogar meine Fotos nutzen, weil sie Creative Commons lizenziert sind und die mich sonst nicht gefunden hätten. Also es kam natürlich über Flickr. Und
das ist eine schöne Geschichte und da gibt es mehr Beispiele, aber das ist jetzt alles so ein bisschen irrelevant geworden. So, die Hoffnung in das Internet ist weg. Um mal wieder den Bogen zurückzuspannen. Und das zeichnet sich erst in den letzten 3-4 Jahren ab. So, also ich sehe das halt hier in Dresden irgendwie, da pöbeln die Leute irgendwie auf Facebook rum. Und ist überhaupt nicht...
Ja, das, was ich eigentlich, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ne, mit dem jetzt kommen, also kann jeder mit jedem kommunizieren, das hat sich ja... Das ist ja nicht so aufgegangen, wie ich mir das zumindest vorgestellt hatte damals. Ne? Ich dachte jetzt so irgendwie, da kannst du halt nicht mehr irgendwelche Intrigen verschleiern, indem du halt Informationen zurückhältst, sondern irgendwie bricht das schon raus. Und wir hatten ja einige großartige Beispiele dafür. Ne? WikiLeaks ist so ein Ding, Snowden ist so ein Ding. Das kann man eben heute publizieren und dann ist es halt draußen und das kriegst du dort nicht wieder weg. Ne? Da kann also, wer war das, der von Assange gefordert hatte, er soll das also wieder zurückgeben, die Daten oder was? Das ist
war das dieses Bankhaus irgendwie?
Julius Bär? Nee, das waren irgendwie die Amis, glaube ich.
Es geht sogar noch trivialer.
Das erinnert mich an so ein zugespitztes Ganze ist aber aus so einem Vertrag, den man den ich nicht unterschreibe, aber in so einem Vertrag hier, den sich so Firmen dann gegenseitig gegeben haben, also bei, wenn dann das Arbeitsverhältnis wieder gelöst wird, dann muss man halt das Passwort zurückgeben. Das war so. Das ist so absurd.
Das erinnert mich an die Onleihe, ob man da auch das Buch wieder hochladen muss, wenn man es zurückgibt.
Genau. Nee, aber zurück zu dem Ding,
es geht sogar noch trivialer, wollte ich gerade sagen. Ich hatte die Hoffnung, durch das Internet werden die Menschen endlich sehen, dass auf der anderen Seite der Welt auch noch Menschen leben wie du und ich. Aber die hassen sich halt trotzdem noch wegen ihrer Hautfarbe und wegen ihrer Nationalität.
Na gut, aber das sind meiner Meinung nach, also klar, das gibt's und die nutzen natürlich auch diese Kommunikationskanäle. Aber ich würde halt sagen, gerade was das Beispiel angeht, hat das Internet, glaube ich, mehr positive als negative Auswirkungen. Auch in den letzten 4 Jahren. Also ich glaube, die Leute sind schon... Also
Gegenfrage. Also ne, das Internet ist trotzdem eine großartige Sache und ich möchte nicht, dass es das irgendwie nicht gibt und so. Und das sind halt Sachen, da habe ich halt die Hoffnung, irgendwann renkt sich das schon ein. Ne? Und die Leute werden doch wieder ein bisschen... gesetzter und beruhigen sich wieder ein bisschen. Ich glaube, ne, gerade mit der anderen Hautfarbe, das Problem ist ja, dass die Leute halt die trotzdem nur aus dem Fernsehen kennen. Ne? Und wenn die halt wirklich bei ihnen nebenan wohnen würden und die würden mal zusammen saufen gehen, dann würden die sich auch gut verstehen. Aber glaubst du, dass sich solche Gruppen wie dieses Pegida hier aus unserer Heimatstadt, dass sie sich gefunden hätten ohne sowas? Entwickelt hätte?
Solche Leute halt schon, aber ich würde halt nicht sagen, dass es nur solche Entwicklungen durch das, also es haben sich halt auch positive Gruppen gefunden.
Selbstverständlich, klar. Also klar, ich sehe es auch nicht alles negativ. Also
hat halt auch negative Gruppen hervorgerufen. Ja.
Von mir, was ich halt mal auf einem Kongress ziemlich am Anfang von jemandem aus Dresden hier gelernt habe, ist der, ne, auch bei so einem düsteren Thema dann in der Meinung, wir können ja nicht alle hier aus dem dritten Stock springen. Und hat er recht. Also, ne, das wird schon alles gut, aber da muss ich halt einbringen und versuchen, die Sachen mitzuformen. Und man muss halt dagegen halten und klar, ne, es gibt immer Niederlagen und aber irgendwann. Bisher hat es ja die Menschheit geschafft. Ne? Wir waren ja kurz davor schon ein paar Mal irgendwie hier im Planeten zu teilen, aber
jetzt kochen wir den Planeten nur noch.
Ja, jetzt machen wir es langsam. Wie der Frosch im Topf.
Ja.
Ja, ich meine, auch wieder was, ne? Computer bescheißen uns jetzt auch mit den Abgaswerten, so, und kochen uns. Ja. Vielleicht ist das schon die Rache.
Das waren ja nicht die Computer.
Ja, aber es wurde durch Software manipuliert.
Ja, noch ist es ja so, dass die Computer durch Menschen programmiert werden.
Du glaubst doch nicht ehrlich, dass die Software sich selber geschrieben hat.
Nee, die Software wahrscheinlich nicht. Noch nicht.
Nein, nein, nein. Das waren nicht die Computer. Ich denke, das kann man schon Menschen zuweisen.
Ja, natürlich, die Entscheidung in dem Fall ist von Menschen gefallen, auch die Umsetzung, aber warum nicht? In 10 Jahren schreiben sich solche Programme vielleicht auch selber.
Du meinst autonom fahrende Fahrzeuge vielleicht damit,
nee,
die sich dann autonom verhalten? Oder meinst du, dass wir in 10 Jahren Programme haben, die sich selber schreiben können?
Oder die entscheiden, welche Menschen was zu tun bekommen?
Das gibt's ja jetzt schon so ein bisschen.
Also mir fast.
Also was, wo ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist ja diese tollen Startups mit diesen Liefer-Apps da, die es jetzt auch in Dresden gibt. Ich sage jetzt den Namen nicht, wo es jetzt gerade so Gutscheine überall gibt. Da ist es wohl so, dass die Fahrradkuriere, die dafür fahren, wenn sie besonders schnell sind, von dem Algorithmus immer längere Strecken zugewiesen bekommen, als die Leute, die langsamer mit ihrer Durchschnittsgeschwindigkeit fahren, weil die Kuriere halt mit GPS getrackt werden. Was dazu führt, dass man den Algorithmus austricksen kann. Wenn man nämlich bewusst langsam fährt, kriegt man immer nur die kurzen Strecken und kriegt aber trotzdem das gleiche Geld. Also da kann man noch hacken, sozusagen. Also man kann den Algorithmus austricksen, wenn man weiß, wie er funktioniert. Aber das ist so ein Beispiel, wo natürlich Algorithmen die Zuteilung der Fahrer vornehmen. Und dann halt sagen, okay, ich nehme jetzt dich, obwohl du quasi weiter weg bist von dem Kunden, weil ich weiß, dass du schneller fährst. Ja, und das wird sicherlich in Zukunft, wird es viele Systeme geben, die quasi Schichten verteilen oder solche Kurierfahrer zuweisen zu irgendwelchen Jobs oder sowas.
Kurzum, die Menschen versklavt.
Ja, genau.
Denkst du das, dass dieser Glaube, dass Technik uns das Leben einfacher macht und interessanter, dass der nach hinten losgeht und wir vom Schwarzenegger-Terminator regiert werden?
Ich glaube eher, wenn es so weitergeht, dann wird es halt schon irgendwann so kommen. Und dann wird es einen größeren Teil der Menschen geben, die ganz derbe darunter leiden wird und halt mehr oder minder von Technik versklavt ist. Und einen geringen Teil, der sozusagen den Stecker in der Hand hat und tierisch davon profitiert.
Und genau, verschiedene Menschengruppen und natürlich auch in verschiedenen Aspekten. Also wir können uns irgendwie mit unseren Privat-PCs raussuchen, was wir da machen mit der Technik. Bei deinem Firmencomputer sieht es zum Beispiel ganz anders aus. Da musst du eben das machen, was dir dein Arbeitgeber vorgibt. Und auch das Management wird auf lange Sicht sich die Computer zu nutzen machen.
Naja, ich meine, das machen sie heute schon. Aber ja. Und da gibt es wieder andere Menschen, die lassen sich tolle Sachen einfallen, wo dann wieder Maschinen zeigen, wie sehr das alles nach hinten losgeht.
Ja, es ist halt immer schön, dass man diesen Flipper-Effekt hat.
Nee, aber trotzdem zu deinem Beispiel. Ich meine, ich habe auch keine Ahnung, wie sich das alles entwickelt. Ne? Klar ist es jetzt so, dass viele Jobs einfach nicht mehr da sein werden, weil die von Technik übernommen werden. Ne?
Ja.
Das ist absehbar und ne, also jetzt haben wir immer mehr Automatisierung und irgendwann wird halt das Telefon. Das ist auch so bitter. Da habe ich in Chemnitz jemanden getroffen mit so einem Fairphone. Ne? Das war echt mein Held. Und dann wollten wir hier in so einer können wir auch nochmal drauf eingehen, in so was früher alle hatten, alle Jabber, so eine andere App, ne, so einen Fingerprinter austauschen. Und dann meinte er, warte mal, muss ich jetzt aber erstmal auseinander und wieder zusammenstecken, die Kontakte putzen, weil ansonsten geht die Kamera nicht. Aber er konnte die Kamera als einzelnes Modul austauschen.
Cool.
Egal, aber da wollte ich jetzt nicht dieses Ding, dass wir alle wegautomatisiert werden und müssen dann alle nur noch unter der Brücke leben, weil das 1% nur noch die Kohle hat und wir halt nur noch die Matrix beheizen.
Na, vorher gibt es doch die Revolution.
Die Revolution der Maschinen.
Jetzt sind wir, glaube ich, echt. Die Frage ist aber, ob das wirklich so kommt. Da bin ich mir auch nicht sicher.
Also ich meine, es kann halt natürlich auch so kommen. An sich müssen wir halt weniger arbeiten und können halt mehr Maschinen für uns arbeiten lassen. Und
aber die Gesellschaft bereitet sich überhaupt nicht darauf vor.
Kreativer oder so damit umgehen. Ja, die Gesellschaft bereitet sich auch nicht darauf vor, weil ich der Meinung bin, dass ein Großteil der Gesellschaft es nicht sieht, weil einem wird halt irgendwie mehr oder minder immer indoktriniert, so dass du Leistung erbringen musst, sonst kannst du keine Gegenleistung erwarten. Und alles ist irgendwie eine Leistung. Es ist eine Leistung, dass du halt irgendwie im Supermarkt dir Brötchen kaufen kannst oder so. Und ohne irgendwie einen Input von dir kommt, geht das halt nicht so. Und das ist halt bei uns in Form von Arbeit, sieht das halt aus. Und dass wir darauf nicht mehr angewiesen sind, dass jeder Mensch hier irgendwie 40 Stunden die Woche arbeiten muss, weil. Und man kann halt eher sich irgendwie auf Dinge konzentrieren, die vielleicht eher kreativ sind und sonst aber gar nicht so, die eher einen kulturellen Wert haben, als jetzt halt irgendwie,
ja, aber das ist ja
das Feld pflügen, weil wir können halt einfach sagen, ey, wir haben hier jetzt irgendwelche
Roboter-Traktoren
und so, die machen das.
Naja, das, genau. Also
wir brauchen eigentlich bloß noch ein paar Dudes, die irgendwie so ein bisschen aufpassen, dass die halt nicht mit der Ernte fahren.
Weil sie Teil eines Botnetzes sind.
Wo ich das aber sehr interessant finde, ist halt wirklich Mobilität oder Fahrzeuge. Ne? Also so eine Systeme mit so autonomen Landmaschinen, die Felder abernten, das gibt es alles schon. Da habe ich an der TU mal so eine Vorlesung darüber gesehen und da wird auch dran geforscht, dass genauso, das
ist halt Frage, genauso dass das marktreif ist.
Ja, oder im Moment.
Und vor allen Dingen ist es auch mit noch eine Frage, wer dafür verantwortlich ist, genau, wenn dein Traktor jetzt doch gegen den Strommasten gefahren ist.
Genau, oder halt bei so PKWs ist halt gesetzlich das natürlich noch die Frage der Haftung, wer haftet dafür, ne? Ist das der Hersteller vielleicht? Ist das der Fahrer? Ist das, weiß ich nicht, wer? Ne? Also es kann durchaus so kommen, dass wenn die Gesetzeslage das erlaubt, dass jemand wie Volkswagen haftet dafür. Ne? Und dann, klar, wenn das Ding dann halt crasht, dann muss halt nee, der Autokonzern das bezahlen.
Das hat schon bei Software nicht geklappt.
Ich denke, da sind wir auf jeden Fall noch entfernt, aber das könnte passieren, gerade auch bei LKWs, ne, die sowieso auf der Autobahn nur fahren, ne, die dann zu irgendeinem Hub fahren, ihre Ladung da abladen, woanders hinfahren, neue Container irgendwo herziehen. Also gerade hier, ich war jetzt hier an meinem 33C3, da gab es so Hacker-Tours und da war ich hier bei der Hala, ne? Also
da sind schon autonom
und fahren. Die haben so einen Bereich da an einem so einem Terminal, was komplett automatisiert ist, wo die Container auf solchen kleinen autonomes Vehicle, genau, wo die da, genau, und das ist wohl gesetzlich so vorgeschrieben in Deutschland, dass wenn du was, überall da, wo Menschen arbeiten, darf es nicht voll automatisiert sein. Das heißt, sie haben einen Bereich, wo das vom Schiff runtergenommen wird, das machen noch Menschen, dann geht das in diesen autonomen Bereich, wo das komplett autonom alles eingelagert wird. Und wenn es dann auf dem LKW verladen wird, auf der richtigen Straße oder auf dem Zug, da machen es wieder Menschen, weil das ist halt nicht erlaubt, aber alles dazwischen ist komplett autonom. Und das habe ich schon echt, das war sehr eindrucksvoll. Und sowas, also gerade so bei Güterverkehr, kann man sich das sehr gut vorstellen. Und diese
auch so öffentlichen Personennahverkehr, also in anderen Ländern gibt es das schon, also auch so China oder so oder Japan, so da hast du halt einfach die, gerade so alles, was auf der Schiene läuft, so und sozusagen die Spur auch fest vorgegeben hat, das läuft halt autonom, weil ich meine, so viel muss ein Straßenbahnfahrer, wenn sich das anguckt, halt an sich auch nicht machen.
Ja, aber das ist halt genau das, das ist halt der Punkt. Diese Jobs werden halt irgendwann wegfallen, ne? Also das werden halt keine Menschen mehr machen. So, und die Menschen, die das halt im Moment machen, klar, die müssen sich halt irgendwie darauf vorbereiten, dass sie das vielleicht bald nicht mehr machen werden. Ne? Also.
Ja, die Frage ist nur, ne? Also zum einen kann man jetzt natürlich wieder schön rumphilosophieren, dass die Gesellschaft das erkennen muss und vor allen Dingen sich darauf, was das vorbereiten, also ein Modell dafür finden, ne? Dass man mit weniger Arbeit trotzdem allen Leuten eine Lebensperspektive gibt. Und es nicht so ist, dass halt das 1%, was die Maschinen besitzt, dann, ne, und die Restteilbrücke. Auf der anderen Seite fand ich aber auch, gab es so einen TED-Talk, den ich angeguckt habe, gerade wegen Landmaschinen. Vor 100 Jahren war das irgendwie so, dass irgendwie 60% oder 80% der Leute in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Und das war jetzt auf die USA bezogen. Jetzt sind es noch 2%.
Ne? Ja, eben, also und, so eine Entwicklung gibt es eigentlich schon die ganze Zeit.
Genau.
Und es gab halt auch immer wieder neue Aufgaben. Das ja. ist, denke ich mal, auch was das Ganze kompensieren wird.
Ja, aber die Entwicklung gibt es halt besonders stark seit der Industrialisierung und damit kann man das schon ganz gut vergleichen, was auch so mit der Informationstechnik heutzutage passiert. Zur Industrialisierung war dann auch die Gründungszeit der Sozialdemokratie. Aber die wollen ja bloß Vollbeschäftigung und ALG.
2.
Kuh.
Kuh jetzt, das stimmt, naja.
ALG Kuh?
Ja, das ist die,
ja, die Oma mit Bart, die SPD jetzt dort in den Wahlkampf schickt.
Also
ja. Da, du meinst das Wunder von Würselen?
Genau, BB3 sozusagen. Das Wunder von Würselen.
Ja. Ja, das wird auch spannend.
Das,
ne? Also,
das wäre hier.
Ich habe im Internet gelesen, die mögen alle.
Ich habe, also der Postillion sagt ja auch, es ist ja gerade, es klingelt ja die Wahlkampfglocke. Es ist ja das linke halbe Jahr bis September. dann geht es wieder auf Unionskurs.
Das ist übrigens auch eine schöne Sache, die man aus dem Internet nochmal hervorstellen kann.
Oder so. Das ist KCD Dilbert.
Es ist so viel, so traumhafter Humor, der dort rauskommt. Also es gibt schon echt lustige Leute auf der Welt.
Ja, das stimmt.
Da freue ich mich, dass die halt auch so ein Sprachrohr gefunden haben.
Also Postillion finde ich wirklich, ich bin gerade auf der Seite und ich glaube, es macht wirklich immer noch einer. Also es ist ein so ein Typ, ja. der das halt betreibt und es gibt ja immer diese Cookie-Nachrichten, ne? Also ist mir gerade hier so voll ins Gesicht gekommen, wo immer steht, ja, wir verwenden Cookies, ja, und irgendwie, keine Ahnung. Und hier steht halt, der Postillion verwendet Cookies, buh, für alles Mögliche. Werbung, Facebook, NSA. Durch ihren Besuch stimmen sie zu. Mehr Infos ist mir doch egal. Das ist mir doch egal, ist dann zu dieser normalen Okay-Button. Also selbst die Cookie-Notice ist hat Humor.
Die Cookie-Note, das gibt es ja auch schon ein paar Jahren. Das kommt durch diese EU-Regelung, oder?
Genau.
Das hat uns die EU beschert, ja. Dafür brauchen wir Politik heutzutage, die uns das Internet reglementiert.
Ich fand ja anfangs gar nicht so schlecht. Zum einen für die Awareness der Leute. Zum anderen hatte ich immer gehofft, da gibt es irgendwie so einen Okay-Button und so einen Cancel-Button. Ich will keine Cookies, ich will nicht getrackt werden, aber leider gibt es immer nur den Okay-Button.
Ja, und ne? Die Leute sind trainiert, dass sie auf jeder Seite dort immer erstmal okay klicken.
Nee, ich klicke da eigentlich nicht auf okay, weil ich bin nicht okay mit den Cookies.
Ja, du.
Die Leute.
Ja, aber also wer da nicht okay ist, der klickt nicht auf okay und dann werden keine Cookies gesetzt oder wie darf ich das verstehen? Ist das rechtlich das so?
Keine Ahnung.
Das wäre schon schön.
Das müsstest du mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass viele Seiten sich überhaupt drum kümmern, was du da machst. Die setzen dir halt nur noch einen neuen Cookie, wenn du da auf OK klickst.
Genau wie der Do Not Track hätte.
Ja, das ist auch so eine tolle Erfindung.
Schade, schade.
Ja, wie sieht's aus? Wollen wir so ein bisschen auf
Penta-Radio eingehen?
Penta-Radio eingehen?
Ja, wir haben da 15 Minuten.
Also, man merkt, wir haben zum alten Format zurückgefunden. Eine Stunde News oder noch mehr. Nein, aber wir haben...
Generell zu Podcasts möchte ich ja mal hervorheben, Podcasts sind so ziemlich der letzte Benutzer von RSS-Feeds. eine großartige Technologie für dezentrales Web. Ja. Leider echt eingegangen.
Darüber haben wir auch noch nicht gejammert, dass diese ganzen föderierten Dienste, die wir seit E-Mail immer beworben haben, alle gestorben sind.
Doch, ich habe das vorhin gesagt mit Flickr hat Feeds angeboten, was halt zum offenen Web gehört. Instagram hat lange Zeit nicht mal eine ordentliche Website gehabt mit ihren Inhalten, sondern nur eine App. Also den Start der Apps mit dem iPhone, was ja auch 2007 war, das sehe ich echt so ein bisschen als negativen Einschlag.
Ich muss da aber noch wirklich eine Lanze für Flickr brechen. Also sie haben die Feeds immer noch und sie betreiben auch eine sehr, sehr gute API. Das ist nämlich, darüber habe ich ja zu Flickr gefunden.
Ich habe ja auch Flickr gepriesen. Und
das Erste, was ich gemacht habe, war ein Perl-Skript, dem man eine Albums-ID übergeben konnte und er hat die Flickr-Bilder runtergeladen. Das geht immer noch, das Perl-Skript. Also von daher.
Versucht es mal bei Instagram.
Ja, es geht nicht.
Mit demselben Perl-Skript. Dann musst du alle Sonderzeichen irgendwie 28 Charakter nach links shiften.
Nein, aber vor allem versuch das mal bei Instagram, wenn es keine Website von denen gibt. Du musst dann irgendwie aus der App die HTTPS-Requests rauspuppeln.
Ja, aber dieses Thema ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich eigentlich sehr traurig, weil bei Flickr, weiß ich noch, gab es sehr, sehr viele Seiten, die dann darauf aufgebaut haben, die API benutzt haben. Es gab irgendwelche Seiten, wo du dann gesagt hast, ich möchte grüne Bilder und dann hat er grüne Bilder von Flickr gezogen oder sowas. Das fand ich halt cool. Mhm. Sowas geht halt heutzutage nicht mehr. Ne? Also ja, das Problem ist, denke ich, dass die Leute, wenn sie heute sich nach einem Fotosharing-Dienst umschauen, halt nicht auf sowas gucken, wie gibt es eine API, gibt es Feeds irgendwie, sondern die gucken halt, ob da ihre Freunde sind. Ne? Also ich glaube, bei Instagram ist halt eher das, weiß ich nicht, die Leute gehen dahin, weil halt alle da sind. Also ich glaube nicht, dass die Leute sich technisch da interessieren, irgendwie Services dafür zu schreiben. Also
ja, die Leute interessieren sich nicht dafür, Services zu schreiben. Ja. Die wollen einfach ihre Bilder und keine Ahnung, wie die Instagram das geschafft haben, glaube nicht, dass das hier ein Thema ist.
Ach so, doch, die hatten irgendwie die besten voreingestellten Fotofilter.
Stimmt, ja, diese komischen Filter.
Das ist,
so die
Filter, das, ist, ich das, ist das Killer-Feature an Instagram.
Ja, aber das ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Das ist
dass
aber
ich,
sowas,
dass ich einfach irgendwie so ein, die Farben einfach irgendwie verdreht. Über, ich weiß nicht, wie lange gibt es Fotografie? Also, über 100 Jahre, ja? Machen sich. Zehnmal so lange wie Penta-Radio gibt es Fotografie. Ne? Und auf den ersten Bildern war es halt ein bisschen hart so mit dem Kontrast, ne? Und auch war jetzt nicht wirklich bunt.
1826.
Wow.
Ist das erste überlieferte Foto.
Dann nochmal Faktor 2 dazu. Aber 1826. Egal. Ne? Und dann haben wir es Farben gehabt und so und wenn du dir ne, von vor 20 Jahren irgendwie Videos anguckst oder sowas, ne, was sie damals mit dem, was sie hatten, so als Fernsehfilm oder sowas aufgenommen haben, ne, und dann hast du dieses VHS-Geflacker da, das ist halt, was damals so technisch möglich war, ne. Und jetzt haben wir Kameras, wo du echt dich kaputt staunst, was die im Dunkeln für Bilder rauszaubern.
In 4K.
Und dann ist das Feature, was die Leute wollen, ist irgendwie das wieder so aussehen zu lassen, als ob es in den 70ern aufgenommen wurde. Und das macht so ein Programm da populär. Das ist da irgendwie zum Heulen.
Ja.
Aber ja, na, so ist es. Keine Ahnung, das ist halt,
weiß deswegen nicht. Sind halt die Penta-Radio-Hörer, also die, die uns wirklich zugehört haben, das heißt die Millionen, die hier die vom Fenster ist.
Die wir leider nicht mehr reinlassen konnten.
Ja, ja das sind schon sehr spezielle Leute.
Ja. Naja. Ja. Ja, ich also das, was ich wirklich überhaupt gar nicht verstehe, ist halt irgendwie dieses Snapchat. Da gibt es ja so eine komischen Filter, die das Gesicht so verziehen.
Also ich habe dieses Snapchat nie ausprobiert. Meine Wahrnehmung war, dass das Anfangsfeature war, dass du die Bilder gesehen hast und dann waren sie gelöscht. Und da haben wir uns ja schon öfter drüber lustig gemacht, wenn die dann doch geleakt
wieder da waren.
die sind ja auch massenhaft irgendwie aus der Cloud getröpfelt.
Ja, und du kannst ja, der Witz ist ja, du kannst ja Screenshots machen, ne? Also, dir schickt jemand so ein Bild, du machst ein Screenshot und dann speicherst du ja, also ich verstehe es
nicht.
Und, nee, musst du aber nicht, weil da haben die sich schon drum gekümmert.
Nochmal ein Backup in der Cloud.
Und was sie dann irgendwann gestartet haben, das gibt es jetzt, glaube ich, auch bei Instagram, dass du deinen Tag in kleine Filmchen zusammenschneiden kannst. Und das ist eine ganz neue Art des Sharings.
Oh.
Also durchaus innovativ, aber.
Ja, ich weiß auch nicht. Also es gibt so Sachen, die sehen wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Hoch in die Blase gegangen, ne? Snap, diese Snap-Ink.
Das war doch jetzt irgendwie der Brenner.
Ja, ich glaube.
Kein Börsenexperte so, aber.
Naja, ich weiß nur, die haben da auch gefunden, dass man so eine Brille mit einer Kamera drin im Getränkeautomaten kaufen kann, ne? Wo dann auch die Leute da standen. Hier.
Ich nerv, wenn ich einen Getränkeautomaten gehe und eine Brille kriege. Das ist so absolut nicht, was ich erwarte. Ja,
nee, aber wenn jemand mit Kamera rumläuft, bemerkst du das ja schon und bist gewahr, dass du fotografiert werden kannst. Aber wenn jemand eine Kamera in der Brille hat, ist das schon ganz schön sneaky, ja, weil die hat er halt die ganze Zeit auf.
Ja, ne, mit da läuft jemand Kamera und die Leute Spectacles, sind gewahr. Genau. Ich kenne ja noch Leute, die früher mit so T-Shirts rumgelaufen sind, keine Fotos. Also alles abgestumpft. Ich glaub,
was ist denn was?
Die Diskussion, die wir hatten hier CCCB, nee, wie heißt das? CCB hier in Berlin, ne? Also Kongress war, dass da draußen Kameras hingen vom, ne, dem Typen, den das Haus gehört hat, weil die Versicherung das so wollte, und die Diskussion darüber, ob man die nur irgendwie abschaltet, abbaut, oder da redet heutzutage auch kaum noch jemand. Mhm. Die Gefahr, vor der wir gewarnt haben, ne, dass irgendwann diese automatische Bilderkennung kommt, da sind wir jetzt. Ne? Also die Qualität von solchen Kameras ist mittlerweile da, dass, und die ganze Technik dahinter, dass du halt wirklich Leute tracken kannst damit.
Was ist denn eigentlich aus Google Glass geworden?
Also,
das war doch mal diese tolle Google
Brille. Ich will noch kurz hinzufügen, wir haben da immer ganz doll davor gewarnt, und tatsächlich wird das ja von den Herstellern auch datenschutzfreundlich in Anführungsstrichen gestaltet, indem die Daten wirklich nur im Zugriff sind von irgendwie einem selbst, dem Betreiber und dem Cloud-Betreiber und dem Staat nach.
Ja.
Hätten wir das nicht gewarnt, hätten wir vielleicht irgendwie ein offeneres Repository an Bildern, die alle fertig getaggt sind. Und dann könnten wir mal richtig zeigen, was man jetzt schon so für Unfug damit treiben kann. Können wir aber nicht. Wir müssen halt warten, bis es irgendwie geleakt wird.
Naja, die Briten haben sich ja da aber schon Mühe gegeben, ne? Also, wo dann die Leute, das, was wir vorhin schon mal angeschnitten hatten, ne? Wo dann die Leute hier im Nachbarhaus sitzen und sozusagen die Polizei, den Polizeifeed taggen, um zu sagen, hier, da ist jetzt aber irgendwie.
Mit dieser App, ne? Oder mit,
ja. Gab es irgendwie so. Ja. Neighborhood Watch. Ja. Naja.
Die Blockwart-App.
Haben wir schon ganz schön lange Weile
haben. Na, wenn du ersetzt wurdest vom Roboter. Ja,
stimmt, und dann auch noch auf der Insel
wurdest. Und dann noch auf der Insel gefangen bist. Und dann noch, und dann auch dafür wurdest, dass du willst gern hier eine Mauer um deine Insel drumherum bauen. Dich von allem abschneiden.
Tja,
was machst du dann? Also damit haben wir jetzt die Lösung. Wir taggen alle demnächst Fotos von der Online-Überwachung.
Wir lernen die KI an, ja.
Ja.
Ich würde einfach vielleicht noch auf diese lustige Apple-Zertifikat-Story eingehen.
Also das, um Podcasts zu finden, braucht man ja Podcast-Verzeichnisse. Es gibt zum Glück jetzt eins hier in Deutschland aus der Community, das ist FYD, fyd.de. Da könnt ihr uns, wie heißt das?
Subscriben.
Nee, da kann man so Empfehlungen mal kuratieren. Ich glaube, ja, so nennt man das. Da kann man uns kuratieren. Da kann man irgendwie seine eigene Podcast-Empfehlungsliste machen. Und natürlich Penta-Radio mit reinschreiben. Und den Pentacast.
Ja.
Aber althergebracht ist ja ein anderes Verzeichnis.
Genau, das ist das iTunes-Verzeichnis. Da muss man...
Von Apple.
Von Apple. Da muss man zu aller Kritik sagen, dass das schon ein sehr großes Verzeichnis ist. Also das Größte, was ich kenne, wo eigentlich wirklich ja, fast alle Podcasts verzeichnet sind. Und das führt dazu, dass viele kleinere Apps, Podcast-Clients oder Podcatcher, dieses Verzeichnis eben verwenden, um Daten zu aggregieren, um
Feeds zu finden. Weil es auch ähnlich, Entschuldigung, jetzt ist pro Apple, ähnlich wie bei Flickr seit Ewigkeiten eine API gibt, die man immer noch benutzen kann.
Genau, so. Und da war auch das Penta-Radio zu finden und der Penta-Cast mit einer Apple-ID, die keiner mehr weiß, eingereicht. Und es begab sich zu der Zeit, dass wir...
Also die Apple-ID habe ich nicht, aber ich kann dir sagen, wer. Aber später.
Ach so, gut. Alles klar. Nee, das ist gut.
Können wir mal noch du weißt, wer uns dort eingetragen hat?
Ah, jemand aus dem Metalab.
Ah, interessant. Okay, das klären wir dann auch später. Genau, aber wie gesagt, es begab sich zu der Zeit, dass wir Let's Encrypt-Zertifikate angemacht haben und auch, wie sich das gehört, ein Redirect. Und zwar, wenn man über HTTP zugegriffen hat, kam ein 302 Redirect auf die HTTPS.
Damit niemand verschlüsselt überall irgendwas abruft.
Genau, damit...
Unverschlüsselt.
Damit man nicht unverschlüsselt abruft. Und jetzt hat Apple aus irgendwelchen Gründen, wer weiß, wer da irgendwie gerade dran gesessen hat, dieses Podcast-Verzeichnis in Java implementiert. Und wenn man jetzt Java kennt, dann weiß man, dass Java einen eigenen Trust-Store hat. Das heißt, die HTTPS-Root-CAs, den Apple da vertraut, sind halt in einem eigenen Store. Und in diesem Store ist oder war die Let's Encrypt CA oder beziehungsweise diese Eden Trust oder also diese andere CA, die Let's Encrypt cross-signed, nicht drin.
Ich frage mich, ob es in diesem Fall denn wirklich Sinn macht, die Zertifikate zu prüfen. Es ist halt komplett automatisch, ne?
Ja, ja, also ich weiß
da auch nicht. Da gehen auch nie Kontodaten drüber oder so. Aber das sei dahingestellt.
Ja, das sei dahingestellt. Also wie gesagt, das bezieht sich jetzt nur auf das Podcast-Verzeichnis, nicht auf die anderen Sachen, die Apple anbietet. Aber wie gesagt, bei diesem Podcast-Verzeichnis war das, wie gesagt, so. Was dazu führte, dass wir mit dem Penta-Cast, Penta-Radio und allen anderen Feeds bei Apple aus dem Verzeichnis rausgeflogen sind. Und war auch irgendwie mir zumindest lange gar nicht klar. Und irgendwann habe ich das mal mitbekommen. Und es gestaltete sich halt sehr schwierig, weil wir haben dann irgendwann... hat Astro diesen Redirect wieder zurückgenommen, aber die Feeds kamen nicht wieder.
Apple.
Das heißt, Apple hat quasi keine Automatik, diese Feeds automatisch wieder aufzunehmen. Ja, und dann habe ich mir nochmal angeguckt, also die Anforderungen an die Feeds haben sich geändert jetzt in letzter Zeit. Also das Artwork muss mindestens 1400 mal 1400 Pixel sein.
Das ist schon echt heftig.
Das ist schon echt krass. Also das ist wahrscheinlich für die Retina-Displays. Und man muss auch ein Explicit-Tag setzen. Also ob man Explicit ist oder Clean Lyrics, ist wahrscheinlich so, um compliant zu sein in den USA. Genau, das habe ich dann auch alles gemacht. Und dann taucht der Feed aber immer noch nicht auf. Ja, und dann habe ich mich mit Apple in Verbindung gesetzt und habe da ein bisschen geschrieben. Und dann stellte sich auch raus, dass sie mir helfen können. Und dann wurde es auch geklärt. Also wir sind jetzt wieder da. Ihr könnt uns also jetzt wieder bei iTunes finden und auch in anderen Clients, die darauf basieren. Genau, und es wurde mir auch bestätigt, dass das an diesen Let's Encrypt-Zertifikaten liegt. Apple hat da im Moment noch Probleme, will es aber einbauen. Und
also sie haben es noch nicht für alle gelöst?
Es scheint bei bestimmten Leuten zu funktionieren, interessanterweise. Aber bei unserem Feed gab es da wohl Probleme. Ich weiß jetzt nicht, was da anders sein soll. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich.
Die spitzen Klammern waren spitzer.
Genau. Nee, und auf jeden Fall.
Ja, vielleicht sind die über, darf ich das nochmal sagen, über unser Logo, haben wir das mit drin? Das C3D2 mit
also
dreimal.
Hat die runden Klammern, weil es ein ja Radio
war. Ah, genau. Aber vielleicht versuchen sie das auch irgendwie zu parsen und
fallen dann. Wer weiß, ja.
Bilderkennung.
Nee, aber also auf jeden Fall meinten sie dann auch, sie werden mir eine E-Mail schreiben, wenn das wieder geht mit Let's Encrypt. Und sie empfehlen im Moment allen, von den verschlüsselten Feeds wieder auf unverschlüsselte zu gehen. Ja, wer weiß. Aber gut, also immerhin waren sie hilfsbereit. Und also es kamen nicht so sinnlos Antworten wie, ja, dann nimm doch GlobalSign oder dann nimm doch VeriSign. Sondern sie haben schon gesagt, ja, dass das Problem ist bei uns und ja, genau. Aber Problem gelöst, was uns dazu führt, dass wir nochmal aufrufen wollten zu Sendungsfeedback. Also wenn ihr uns hört und ihr vielleicht Kommentare habt oder Anmerkungen, was wir vielleicht noch besser machen könnten oder ihr einfach mal Hallo sagen wollt oder einfach mal sagen wollt, dass ihr uns nach 10 Jahren immer noch hört.
Wir freuen uns über alles.
Ruft doch einfach mal in unserer Live-Sendung an. Genau.
Oder ihr geht auf https://pentamedia.org oder ihr könnt es sogar per Twitter schreiben. Wir haben nämlich auch einen Twitter-Account, @pentaradio. Oder ihr könnt sogar, wie das so Lifestyle-Podcasts meist machen, uns welche Sternebewertung geben im iTunes Store. Müsst ihr aber nicht. Ja, aber ihr könnt uns auf vielen Kanälen Feedback geben. Da würden wir uns sehr freuen.
Am liebsten natürlich auf pentamedia.org und am spannendsten fände ich ja, was ihr so zum geänderten Konzept sagt. Also wir bringen ja jetzt hier mehr Content mit der neuen Crew, was ja durchaus weniger verpeilt und chaotisch ist. Da möchten wir auch gerne mal Lob dafür hören.
Genau, oder wenn ihr sagt, wir machen das alles viel zu doof und lesen viel zu sehr ab und weiß ich nicht, könnt ihr natürlich auch gerne sagen. Wir versuchen da immer irgendeinen guten Mittelweg zu finden, aber manchmal, ja, ist es halt ein bisschen schwierig. Gut.
Dann bedanken wir uns fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Und hören uns in 10 Jahren wieder. Nein, natürlich jeden 4. Dienstag im Monat.
Okay, tschüss.
Tschüss.